Breitband Topic.
Ja, Computer werden nicht nur immer schlauer, sondern jetzt auch unsichtbar. Smart Dust, intelligenter Staub, heißt die Vision von den winzig kleinen Rechnern, die man mit bloßem Auge kaum erkennen kann. Tausende dieser Minicomputer sollen sich selbst organisieren, drahtlos miteinander in Kontakt treten und ihre Aktionen aufeinander abstimmen. Wie das genau funktioniert, das hat sich Gerrit Stratmann angesehen.
Die Amerikaner nennen es Smart Dust, intelligenten Staub. Deutsche Forscher vom Fraunhofer-Institut sprechen etwas bescheidener von E-Grain, von elektronischen Körnern. Beides meint das Gleiche. Winzige, autarke Mikrosysteme, die für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden können und sich auch untereinander verständigen. An solchen Schwärmen von winzig kleinen Maschinen hat zum Beispiel das Militär ein Interesse. Staubkorngroße Sensorknoten könnten zur Überwachung von Grenzen, Gebäuden oder Schlachtfeldern eingesetzt werden. Solche Minisensoren, die selbstständig Daten verarbeiten und drahtlos übertragen, wurden bereits konzipiert und entwickelt, aber noch nicht in großem Maßstab eingesetzt, und das hat seine Gründe. Zwar schreitet die Miniaturisierung der Technik ungebrochen voran, aber die Massenproduktion winziger Sensorknoten ist nach Auffassung von Stefan Gutowski, der am Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration in Berlin an der Entwicklung maiskorngroßer autarker Sensoren beteiligt war, sehr aufwendig.
Also dieser 5-Millimeter-Würfel, den wir hier sehen, das ist also derzeit weltweit der kleinste, den es überhaupt gibt. Den jetzt in eine Massenproduktion umzusetzen, das ist schon, sagen wir mal, ein sehr hehres Ziel.
Ein Netzwerk solcher Minisensoren könnte nicht nur militärisch, sondern auch zur Überwachung von Waldbrandgefahr oder bei der Erforschung fremder Planetenatmosphären eingesetzt werden. Auch im irdischen Alltag bieten sich viele Einsatzmöglichkeiten.
Man kann sich vorstellen, dass man in den Beton von Gebäuden, in den Tragseilen von Brücken, überall könnte man solche Sensoren einbringen und ein Zustandsmonitoring machen. Reifendrucküberwachung, Überwachung von technischen Anlagen. Also es gibt eine Vielzahl von Ideen, solche Dinge einzusetzen. Und die werden wir auch in Zukunft sehen.
In den nächsten 20 bis 30 Jahren erwarten visionäre Vordenker bereits Maschinen, die so winzig sind, dass sie selbstständig durch Blutbahnen wandern oder an einzelnen Nervenenden sitzen können. Die Nanomedizin könnte im 21. Jahrhundert einen regelrechten Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen herbeiführen, dessen Auswirkung ebenso groß werden soll wie die Computerisierung im letzten Jahrhundert. Smart Dust entwickelt sich in diesen Visionen zu einem Schwarm intelligenter Minisonden, die miteinander kommunizieren und sich selbst organisieren. So fantastisch manche dieser Vorstellungen auch klingen, in der Realität steht die Forschung heute noch vor ganz anderen Problemen.
Wenn man sich das so mal vorstellt, man hat jetzt 1000 von diesen Teilen auf dem Tisch. Wir wollen die nicht alle einschalten. Die müssten sich also irgendwie über Funk einschalten lassen. Wir wollen auch nicht jeden Einzelnen an einem PC anschließen und konfigurieren oder überhaupt mit der Software bespielen. Also auch das müsste irgendwie über Funk automatisiert funktionieren. Allein die Inbetriebnahme und die Verwaltung eines Netzes mit vielen Knoten ist eine technische Herausforderung, die nicht zu unterschätzen ist.
Ob und wann Smart Dust den Erwartungen an seine fortschreitende Miniaturisierung, Selbstständigkeit und Intelligenz gerecht werden wird, ist noch nicht abzusehen. Allen voran ist auch die Frage nach der Energieversorgung noch ungeklärt, die über Lebensdauer und Kommunikationsreichweite der einzelnen Sensorknoten entscheidet.
Im Moment gibt es technische Grenzen, definitiv. Die liegen zum Beispiel darin, dass wir sagen müssen, die Batterien haben eine deutlich zu geringe Energiedichte. Aber eigentlich bisher immer, wenn jemand eine Grenze aufgezogen hat, dann war es nur eine Frage der Zeit, wann sie wieder gefallen ist.
Sagt Stefan Gutowski vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration in Berlin in einem Beitrag von Gerrit Stratmann. In Zürich begrüße ich jetzt Kai Römer vom Institut für Pervasive Computing an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Hallo nach Zürich.
Hallo, Frau Linz.
Herr Römer, könnten Sie uns noch ein paar Beispiele geben, welche Art und Menge an Informationen solch ein Minicomputer sammeln kann?
Vielleicht noch ein paar Applikationsbeispiele am Anfang. Ich möchte da mal ein paar rausgreifen, die bereits prototypisch erprobt werden von Wissenschaftlern. Bereits hier im Kontext der Alpen in der Schweiz ist es beispielsweise so, dass durch Klimaveränderung Gestein, was bisher stets gefroren war, nach und nach auftaut und es dadurch vermehrt zu Felsbrüchen und so weiter kommen kann. Da könnte man beispielsweise auch Sensornetze einsetzen, um das Temperaturprofil zu erfassen. In dem Beispiel wird beispielsweise Temperatur erfasst mittels Sensoren, aber es gibt auch für viele andere physikalische Phänomene miniaturisierte Sensoren. So beispielsweise kann man eben Beschleunigungen erfassen. Also wenn ich beispielsweise so einen kleinen Sensor jetzt schüttle, kann ich das mit Sensoren feststellen. Aber auch Mikrofone, Kameras kann man sehr miniaturisiert heutzutage bauen und an Sensorknoten anschließen. Die Informationen, die dadurch entstehen, die können nur in sehr eingeschränktem Maße auf den Sensorknoten selbst gespeichert werden, da sie vergleichsweise über wenig Speicher verfügen, also im Bereich von Kilobyte, also Größenordnung weniger als heutzutage in Computern vorhanden sind. Aber die Kommunikation erlaubt ja den Knoten, diese Informationen jetzt auch zu versenden. Das heißt, sie müssen das gar nicht beliebig lange speichern können, sondern können das praktisch beispielsweise an andere leistungsfähigere Computer im Internet versenden.
Also um mal am Beispiel der Felsblocken zu bleiben, man könnte da im Grunde vielleicht schon vorab sehen, wann sich da so ein Brocken, der sehr gefährlich sein kann, löst.
Genau, also die Hoffnung der Wissenschaftler ist zunächst mal zu verstehen, was sind diese Phänomene. Also das ist letztendlich eine Forschungsfrage. Aber im zweiten Schritt hofft man, dass man letztendlich Frühwarnsysteme bauen kann, die letztendlich, bevor ein Unglück passiert, also jemand verschüttet würde und so weiter, eine Warnung letztendlich abgeben. Das ist richtig.
Sie hatten das schon angefangen zu beschreiben. Die Sensoren sollen ja auch untereinander kommunizieren, Informationen austauschen. Wie genau passiert das?
Also man kann sich das in erster Näherung so ähnlich vorstellen, wie das heutzutage mit Mobiltelefonen funktioniert, also eine Funkkommunikation. Aber es gibt einige wichtige Unterschiede. Zunächst ist es so, während Mobiltelefone beispielsweise immer mit Basisstationen kommunizieren, sollen diese Sensorknoten oder Smart Dust direkt miteinander kommunizieren können, ohne so eine zusätzliche Infrastruktur. Das heißt, man könnte das beispielsweise auf dem Mond oder in der Arktis ausbringen, ohne dass man da irgendwas braucht, um kommunizieren zu können. Man bezeichnet es auch als Ad-Hoc-Netze. Also das ist ein wichtiges Merkmal dieser Systeme. Und zweitens, da die Energiereserven ja sehr beschränkt sind, kann man die überbrückbaren Entfernungen für die Kommunikation auch nur relativ klein halten. Also das sind in der Regel wenige 10 beziehungsweise vielleicht 100 Meter, aber darüber hinaus kann man letztendlich nicht kommunizieren. Das ist aber auch vielfach kein Problem, weil man ja hofft, diese Systeme, wenn sie billig und klein sind, relativ dicht auszubringen, sodass die Knoten praktisch dann wie in so einer Eimerkette die Informationen unter sich weiterreichen können.
Die machen das dann über Funk zum Beispiel?
Genau, über Funk.
Gibt es da eigentlich eine Grenze der gibt es eine Grenze dessen, wie klein diese Bauteile eigentlich sein können?
In der Vergangenheit war es ja so, dass die Elektronik eben zunehmend dichter gepackt werden kann. Also alle anderthalb Jahre im Schnitt ergibt sich eine Verdopplung der Integrationsdichte. Man geht davon aus, dass das auch noch so weitergeht die nächsten 10 bis 15 Jahre. Das heißt, aus der Sicht der rein elektronischen Bauteile kann man das halt weiter miniaturisieren. Aber es gibt tatsächlich eben Grenzen. Die haben zum einen mit der Energieversorgung zu tun, wie wir schon im Vorbeitrag gehört haben. Also die Energiedichte der Batterien wächst nur sehr langsam im Vergleich zur Miniaturisierung der Elektronik. Das ist beispielsweise eine Grenze. Eine zweite Grenze hat auch mit der Kommunikation zu tun. Also die Funkkommunikation erfordert ja beispielsweise Antennen. Und die kann man nicht beliebig klein machen, es sei denn, man beschränkt sich auf sehr, sehr kurze Entfernungen. Das heißt, letztendlich ist die Kommunikation der Flaschenhals hier sozusagen, die verbraucht auch vergleichsweise viel Energie. Man hat sich hier tatsächlich auch Gedanken gemacht, wie Alternativen aussehen könnten. Eine Möglichkeit wäre hier, statt mit Funk eben mit Licht zu kommunizieren. Also man hat Versuche gemacht mit Laserlicht beispielsweise. Das hat aber leider dann wieder andere Nachteile. Also man muss beispielsweise hier diesen Laserstrahl sehr genau ausrichten, um einen Knoten halt zu treffen, um mit diesen kommunizieren zu können. Und natürlich brauchen wir auch eine freie Sichtverbindung. Also es muss tatsächlich eine freie Sichtlinie zwischen den Knoten basieren. Also das ist tatsächlich eigentlich keine gute Alternative hier.
Herr Römer, ab wann kann man Ihrer Meinung nach dann von intelligenten Sensornetzen sprechen, also dass diese kleinen Computer miteinander tatsächlich anfangen zu denken?
Also ich wäre zunächst mal vorsichtig mit dem Begriff Intelligenz hier. Also im Englischen heißt das ja immer so schön smart. Ich würde das im Deutschen vielleicht eher so ein bisschen mit schlau übersetzen. Das heißt, nach außen hin ist das ein durchaus intelligentes Verhalten, aber dahinter steckt dann eben keine wirkliche Intelligenz in diesem Sinne hier. Aber tatsächlich ist es so, dass eben dieses schlaue Verhalten in Sensornetzen eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir haben auch im Vorbeitrag schon gehört, dass die Sensornetze sich ja eben selbst konfigurieren können sollen. Also automatisch, ohne dass jetzt ein Mensch die einzelnen einschaltet, die einzelnen konfiguriert, so dass sie am Netz teilnehmen können. All das soll natürlich automatisch konfigurieren. Dafür ist eine gewisse schlaue oder Intelligenz, wenn man so will, vonnöten. Und ein zweiter Aspekt ist natürlich, dass die Sensordaten zunächst ja erstmal eine ganz rohe Form haben. Also das sind zum Beispiel Temperaturdaten. Aber um jetzt Schlüsse zu ziehen, wie beispielsweise in dem anfangs angesprochenen Beispiel eine Warnung zu geben, wenn jetzt eben dann ein Felsabbruch bevorsteht, muss man natürlich die Informationen aus diesen rohen Daten extrahieren können. Und auch dafür ist eben eine gewisse schlaue beziehungsweise Intelligenz vonnöten.
Die Zukunft liegt in Smart Dust. Vielen Dank, Kai Römer von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Danke sehr.